Wenn man so sich umschaut in unserer Gesellschaft, dann gibt es, glaube ich, vom Christentum irgendwie so ein Stück weit eine verzerrte Wahrnehmung oder Menschen haben einen verzerrten Eindruck von Christen. Da gibt es Gedanken wie, dass Christen jeden Sonntag in die Kirche gehen müssen. Sie müssen beichten, sie müssen beten, sie müssen spenden, sie müssen vielleicht einen Fischaufkleber auf dem Auto haben. Sie dürfen sich nicht betrinken, sie rauchen nicht, sie gehen nicht in Disco. Stattdessen sitzen sie in der Fußgängerzone, singen sonderbare Lieder mit der Gitarre und verteilen Flyer, die niemanden interessieren. Sie müssen heiraten, um Sex zu haben. Und wenn sie verheiratet sind, müssen sie auch noch treu sein. Sie sind frauenfeindlich, homophob, transphob, rückständig, intolerant, wissenschaftsfeindlich. Ja, eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So ein verzerrtes Bild gibt es sicherlich. So ein Bild haben manche Menschen von Christen. Und für diese Menschen bedeutet Christsein irgendwie eine große Ansammlung von kruden Ideen und von vielen Geh- und Verboten. Und tatsächlich muss man sagen, teilweise sind wir Christen an diesem falschen Bild auch selber schuld, weil wir uns manchmal falsch und wirklich unweise verhalten. Aber es sind sicherlich auch viele Vorurteile dabei. Und was man auch sagen muss, es gibt auch ganz andere Stimmen. Es gibt Menschen, die von Christen sehr viel halten, die es schätzen, wenn jemand eine Glaubensüberzeugung hat und zu dieser Glaubensüberzeugung auch steht. Und ich wage mal zu behaupten, dass es deswegen so ist, dass sie von Christen viel halten, weil sie irgendwo im persönlichen Umgang einen Christen kennengelernt haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Weil ihnen jemand vorgelebt hat, was es wirklich heißt, Christ zu sein, und ihnen nicht nur irgendwelche Phrasen an den Kopf geworfen hat. Und wenn wir jetzt unseren Text lesen, dann ist es ein Text, der genau dafür geschrieben wurde, um Christen zu helfen, in ihrer Umgebung, in der sie sich befinden, positiv aufzufallen. Ich lese 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 25. Geliebte, ich ermahne euch, enthaltet euch, da ihr ja Fremdlinge und Beisassen seid, den fleischlichen Begierden, die im Kampf gegen die Sünde liegen. Führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie in allem, worin sie euch jetzt als Übeltäter verlästern, bei genauer Prüfung aufgrund eurer guten Werke Gott preisen am Tage der Gnadenheimsuchung. Seid jeder menschlichen Ordnung um des Herrn willen untertan, es sei dem König als dem obersten Herrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm zur Bestrafung der Übeltäter und Belobigung der Rechthandelnden entsandt werden. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Unverstand der törichten Menschen zum Schweigen bringt, und zwar als wahrhaft Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit machen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann die schuldige Ehre, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Dienstleute, seid in aller Furcht euren Herrn untertan, nicht nur den Gütigen und Nachsichtigen, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade bei Gott, wenn jemand in Gedenken an Gott Trübsale geduldig erträgt, sofern er unschuldig leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr die Schläge geduldig aushaltet, wo ihr euch vergeht und dann gezüchtigt werdet? Aber wenn ihr geduldig aushaltet, wo ihr trotz eures guten Verhaltens leiden müsst, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und als er litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern es dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Denn ihr ginget wie Schafe in die Irre. Jetzt aber seid ihr zu dem Herrn und Hüter eurer Seelen bekehrt worden. Ich möchte gerne noch beten, ich dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, danke, dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt, um ja, zu leuchten als deine Lichter, um auf dich hinzuweisen, um Menschen ja, vorzuleben, was es heißt, dein Kind zu sein. Bitte ich darum, dass du uns hilfst, das umzusetzen, dass wir ja, dich besser kennenlernen in deinem Wort und ja, dass du uns ausrüstest mit dem, was wir brauchen, um dir gut nachfolgen zu können. Amen. Als Petrus den Brief geschrieben hat, hier den ersten Petrusbrief, da stand der Christenheit die erste große Verfolgungswelle unmittelbar bevor. Oder sie hatte bereits schon angefangen, da sind sich die Ausleger nicht ganz einig. Aber auf jeden Fall war die Stimmung gegen die Christen damals ziemlich feindselig. Sie wurden mit den sowieso schon suspekten und auch verhassten Juden in Verbindung gebracht. Und sie galten auch als regierungsfeindlich, weil sie eben Jesus als den Herrn oder sogar Herrn der Herren verkündigt haben. Und dieses Wort Herr, Kyrios auf Griechisch, das war auch der Titel des Kaisers. Deswegen standen die auch gleich im Verdacht, irgendwie regierungsfeindlich zu sein. Und genau in diese Situation hinein, da schreibt Petrus seinen Brief. Und er soll eben den Christen helfen, jetzt in dieser Zeit, in der es immer feindseliger wird, soll er ihnen helfen, dabei positiv aufzufallen in dieser Gesellschaft. Ich habe die Predigt genannt als Christ in der Welt und möchte mit euch mal wieder drei Punkte anschauen. Der erste Punkt heißt Fremdlinge und Gäste, der zweite freie Sklaven und der dritte Christus, unser Vorbild. Der erste Punkt, Fremdlinge und Gäste. Nach Vers 11 unseres Textes sind Christen Fremdlinge und Beisassen bzw. Gäste in dieser Welt, je nach Übersetzung. Denn wenn wir angefangen haben, an Jesus Christus zu glauben, dann werden wir ihm gehorsam, dann wollen wir das tun, was er möchte. Und wenn wir das tun, was er möchte, dann werden wir automatisch zu Fremdlingen in unserer Welt. Jesus hat es selbst seinen Jüngern angekündigt, Johannes 15, die Verse 18 bis 19. Da sagt er zu ihnen, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und mit der Welt ist es nicht die Erdkugel gemeint, sondern damit ist die Gesellschaft gemeint. Die Menschen, die keine Christen sind. Und die Gesellschaft zur Zeit Jesu, die hatte einen so großen Hass auf Jesus, dass er umgebracht wurde. Und leider müssen wir feststellen, dass die Welt im Verlauf der letzten 20 Jahrhunderte nicht besser wurde. Auch heute noch werden Christen verfolgt, eingesperrt, beraubt oder ermordet. In manchen Ländern wird schon der Besitz einer Bibel drakonisch bestraft. Hier in Deutschland geht es uns diesbezüglich noch deutlich besser. Aber auch hier merkt man, wenn sich irgendwelche Organisationen oder Einzelpersonen zum Beispiel öffentlich gegen Abtreibung aussprechen, dass diesen Menschen sehr viel Hass und teilweise auch Gewalt entgegenschlägt. In Großbritannien, da wurde im November 2022 eine Frau verhaftet, weil sie in der Nähe einer Abtreibungsklinik leise gebetet hat. Also eigentlich nur in Gedanken, die hat noch nicht mal den Mund bewegt. Vielleicht hat sie auch den Mund bewegt, weiß nicht genau. Aber sie hat nicht laut gebetet, sondern still. Und der Grund dafür, dass sie verhaftet wurde, ist der, dass es in Großbritannien um bestimmte Abtreibungskliniken herum eine Zensurzone gibt, in der Gebet und Beratung verboten ist. Und in dieser Zensurzone, da war diese Frau, weil ihr das ein Anliegen war, für diese Abtreibungsklinik dort zu beten. Und Polizisten waren in der Nähe, diesen Polizisten ist die Frau aufgefallen, sie haben sie angesprochen, sie gefragt, ob sie betet. Und als sie das quasi bejaht hat, wurde sie durchsucht und abgeführt. In Großbritannien. Das ist das Land, aus dem Charles Haddon Spurgeon kommt. Hudson Taylor. Oder auch John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat. In diesem Land ist es mittlerweile, kann es strafbar sein, in bestimmten Zonen in Gedanken zu beten. Muss man sich fragen, wie weit sind wir gekommen? Auf jeden Fall wird aber deutlich daran, als Christen sind wir tatsächlich Fremdlinge in dieser Welt. Und Petrus nennt seine Mitchristen nicht nur Fremdlinge, sondern er nennt sie auch Gäste, zumindest nach meiner Übersetzung, oder Beisassen. Luther hat es irgendwie, finde ich, noch schöner übersetzt. Er übersetzt es mit Pilger. Und das finde ich, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Weil ein Pilger, der ist ja auf dem Weg hin zu einem Ziel. Und dieses Ziel, das ist für ihn gut und erstrebenswert. Und für dieses Ziel bringt er Opfer, da strengt er sich an. Und auf dem Weg dorthin, da mag es Schwierigkeiten und Entbehrungen und Gefahren geben, aber der Pilger, der möchte sein Ziel erreichen. Und das zählt für ihn, das andere ist nebensächlich. Und Petrus ermahnt jetzt uns als Gäste und Pilger, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die im Kampf gegen die Seele liegen. Weil wir als Pilger eben das Ziel vor Augen haben sollen und uns nicht durch irgendwelche Nebensächlichkeiten ablenken lassen sollen. Und ja, wenn das selbstverständlich wäre, dass wir immer nur das Ziel im Blick haben, müsste Petrus uns nicht dazu ermahnen. Aber wir merken in uns Christen, da tobt auch immer wieder so ein Kampf zwischen Begierde und Seele, zwischen Fleisch und Geist, zwischen Zeitlichem und Ewigem. Und dann ist immer wieder die Frage, zu der wir kommen, wem folge ich? Den Nebensachen oder den Hauptsachen? Dem Zeitlichen oder dem Ewigen, dem Fleisch oder dem Geist? Ist Jesus wirklich mein Ein und Alles? Oder wurden im Lauf der Zeit vielleicht andere Dinge für mich wichtiger? Ist die Hauptsache gar nicht mehr die Hauptsache? Als Christen sind wir Pilger und Fremdlinge in dieser Welt. Und wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt, weil Jesus uns erkauft hat. Und genau das sollte man in unserem Leben auch merken, dass wir anders sind. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zu den freien Sklaven. Das klingt komisch, ein freier Sklave, aber wenn wir den Vers 16 nochmal lesen, dann wird es deutlich. Das heißt es, und zwar als wahrhaft Freie und nicht als solche, welche die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit machen, sondern als Knechte Gottes. Und statt Knechte Gottes könnte man hier auch einfach mit Sklaven Gottes übersetzen. Und ich denke, dieses Wort Sklave trifft es eigentlich besser. Weil ein Knecht ist nämlich angestellt, ein Sklave wurde gekauft und ist damit Eigentum seines Herrn. Und wenn wir wirklich Christen sind, wenn wir umgekehrt sind, wenn Jesus unser Herr ist, dann wurden wir als Christen auch erkauft. Und zwar durch Jesu Tod. Dann hat er sich für uns gegeben und hat uns gekauft und wir gehören ihm mit allem, was wir sind und haben. Und bei dem Gedanken, da sträubt sich bei uns manchmal so ein bisschen was. Wir wollen doch eigentlich frei sein und nicht irgendjemandes Sklaven. Wir wollen selber leben und nicht irgendwie fremdbestimmt. Aber wir müssen uns kurz überlegen, was es überhaupt bedeutet, Sklave Jesu zu sein. Weil in der Bibel sehen wir zwei Wege, eigentlich, die es auf dieser Welt gibt. Haben wir vor kurzem schon mal darüber geredet. Es gibt genau zwei Wege auf dieser Welt. Entweder wir sind Sklaven von uns selbst, also von unseren Begierden, von der Sünde. Und damit sind wir letztlich eigentlich Sklaven des Teufels, der ja, der Fürst dieser Welt ist und der uns versklaven möchte, uns dorthin bringen möchte, dass wir immer nur das tun, was wir wollen und immer weiter von Gott wegkommen. Also entweder wir gehören dem Teufel oder wir gehören Jesus. Diese zwei Möglichkeiten gibt es auf dieser Welt. Entweder Sklaven zu sein des Teufels, von dem es heißt, er ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Oder wir sind Sklaven Jesu, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und da gibt es keinen Weg dazwischen. Entweder so oder so. Und das wollen wir vielleicht nicht wahrhaben, aber letztlich läuft es doch darauf hinaus. Und ich bin überzeugt, dass jeder, der diese Tragweite mal verstanden hat, um was es eigentlich geht, dass ich mich entscheiden muss, wem gehöre ich, wem folge ich, der wird sich liebend gern dafür entscheiden, ein Sklave Jesu zu sein. Denn auch wenn es irgendwie paradox klingt, als Sklave Jesu bin ich frei. Schreibt Petrus ja auch, als die wahrhaft Freien sollen wir uns Jesu unterordnen. Und ich bin deswegen frei, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich bin frei von meiner Schuld, ich bin frei von den Folgen auch der Schuld. Das Gesetz kann mich nicht mehr verurteilen, weil bereits jemand stellvertretend für meine Schuld gestorben ist. Durch den Tod Jesu bin ich vor dem heiligen Gott gerecht gemacht und da steht jetzt nichts mehr zwischen mir und Gott. Und das bedeutet, ich kann die Ewigkeiten der Herrlichkeit Gottes verbringen und ich muss nicht in die Hölle oder in den Feuersee. Aber diese Befreiung, die uns Jesus schenkt, diese Befreiung von der Schuld, diese Freiheit vom Gesetz, die soll uns nicht dazu bringen, dass wir jetzt irgendwie sagen, ja, wenn mich sowieso keine Strafe mehr erwartet, kann ich ja tun lassen, was ich will und kann auch das Böse tun. Nein, das wäre der völlig falsche Gedanke, sondern ich soll das Gute tun. Weil Jesus mich erlöst hat und ich ihn liebe, soll ich das tun oder möchte ich das tun, was er will. Und darum geht es eigentlich in den Versen 12 bis 20 in unserem Text. Ja, dass wir unseren nichtchristlichen Mitmenschen ein gutes und ehrbares Leben vorleben. Das heißt, wir sollen Gutes tun und wir sollen uns gut verhalten. Unser ganzes Leben soll ein Hinweisschild hin auf Jesus sein. Petrus schreibt, dass wir genau durch das, was wir tun, in unserem nichtchristlichen Umfeld auffallen sollen. Und er sagt auch, warum wir das tun sollen. In der Luther-Übersetzung heißt es in Vers 12, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das heißt, gerade diejenigen, die uns feindlich gesinnt sind, die sollen durch unser Verhalten gewonnen werden. Diejenigen, die uns verleumden. Und wir müssen dran denken, als Petrus es geschrieben hat, da ging es bei Verleumdung nicht einfach nur darum, dass man in der Arbeit, in der Schule oder an der Uni irgendwie schräg angesehen wird und dass man vielleicht berufliche Nachteile in Kauf nimmt, sondern da ging es tatsächlich darum, dass man ins Gefängnis kommt, dass man gefoltert wird, dass man getötet wird. Und gerade die Menschen, die den Christen Böses wollen, die sollen am Tag der Heimsuchung Gott preisen. Und die Frage ist natürlich, was ist denn dieser Tag der Heimsuchung? Da gibt es auch zwei verschiedene Ansichten. Es kann einerseits der Tag des jüngsten Gerichtes sein, also dann, wenn alle Menschen mal vor Gott sich verantworten müssen, wo sie Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben. Oder es kann zweitens auch der Tag sein, an dem diese Menschen, die bis dahin Christus abgelehnt haben, Christen verfolgt haben, an dem diese Menschen merken, Mensch, die Christen hatten recht. Und ich war auf der falschen Spur. Und in diese Richtung übersetzt auch meine Bibelübersetzung, da ist nämlich von der, statt von Heimsuchung, von der Gnadenheimsuchung die Rede. Und Gnadenheimsuchung klingt ein bisschen sonderbar. Ich denke, das hat Saulus hat das erlebt. Saulus war einer, der die Christen verfolgt hat bis aufs Blut, der sie ins Gefängnis gebracht hat und zugestimmt hat, wenn sie umgebracht werden sollen. Und als er auf dem Weg nach Damaskus war, da hat er diese Erscheinung Jesu, der mit ihm redet und ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und damals vor Damaskus, da hat Saulus begriffen, ich bin auf dem falschen Weg. Da ist ihm Jesus in seiner Gnade erschienen und hat ihn zurückgebracht von diesem falschen Weg. Und wir wissen, was aus Paulus wurde, einer der größten Apostel und Missionare, die Christenheit je gesehen hat. Die Menschen um uns her, die sollen an unserem Leben merken, dass wir anders sind, dass wir uns nicht zu Schulden kommen lassen, dass wir als Christen auch gute Staatsbürger sind, die sich grundsätzlich an die Gesetze halten. Natürlich nur an die Gesetze, die nicht der christlichen Lehre widersprechen. Darum heißt in Vers 16 auch, dass wir als die Knechte Gottes das tun sollen. Also wir sind immer zuerst als Christ zuerst Knecht bzw. Sklave Gottes und erst danach sind wir Staatsbürger oder Schüler, Studenten, Arbeitnehmer und so weiter. Sind immer zuerst Kinder Gottes und seine Nachfolger. In Deutschland gibt es eine Gesetzesgrundlage, sage ich mal, die heißt, dass das Bundesrecht das Landesrecht bricht. Das heißt also, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das steht höher als die einzelnen Länderverfassungen der Bundesländer. Und soweit ich weiß, ist in Bayern in der Landesverfassung noch die Todesstrafe vorgesehen. Aber da die Todesstrafe im Grundgesetz als abgeschafft erklärt wird, wird die in Bayern auch nicht mehr ausgeführt. Das Bundesrecht steht höher als das Landesrecht. Und so steht für uns als Christen das Gottesrecht immer höher als das weltliche Recht. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, wie 2022 geschehen, das EU-Parlament dafür ausspricht, dass man Abtreibungen entkriminalisieren muss und dass man die Hindernisse für Abtreibungen aus dem Weg räumen muss, dass man niemand daran hindern darf, abzutreiben, dann müssen wir sagen, nein, das ist falsch. Man darf das nicht entkriminalisieren. Es kann niemals Recht sein, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Auch dann nicht, wenn dieser Mensch noch nicht geboren ist. Was Gott sagt, das gilt. Und da können Menschen sagen, was sie wollen. Andererseits gilt aber auch das, was Menschen, die Autorität über uns haben, auch das gilt für uns als Christen. Natürlich unter Voraussetzung, es widerspricht nicht dem Wort Gottes. Es gilt im Straßenverkehr, diese runden Schilder, wo dann so ein roter Kreis außenrum ist, wo dann so komische Zahlen drinstehen, die gelten auch für uns, an die sollten wir uns halten. Es gilt im Berufsleben, es gilt in der Familie, es gilt in der Gemeinde. Gott hat Ordnungen eingesetzt und er möchte, dass seine Kinder sich diesen Ordnungen beugen. Und warum möchte er das? Steht in Vers 15, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Unverstand der törichten Menschen zum Schweigen bringt. Menschen sollten uns nicht dabei überführen können, dass wir Steuern hinterziehen, dass wir 50 in der Fußgängerzone fahren oder irgendwelche solche Sachen. Wir sollten als Christen durch Gutes auffallen. Wir sollen durch gute Taten den Unverstand der Menschen zum Schweigen bringen. Und hier steht wirklich von guten Taten und nicht zuerst von guten Worten. Die gehören natürlich auch dazu, aber wir müssen auch das leben, was wir sagen. Und das widerspricht wieder dem, was eigentlich in unserem Herzen drinsteckt. Als Menschen sind wir eher dazu geneigt, andere durch böse Taten zum Schweigen zu bringen, anstatt durch gute. Aber Gott fordert genau das von uns, dass wir durch gute Taten die Menschen zum Schweigen bringen. Ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, dass es in London eine kleine Straße gibt. Und diese kleine Straße, die heißt Godly Man Street. Also auf Deutsch übersetzt die Straße des frommen Mannes oder die Straße des gottesfürchtigen Mannes. Und ich habe es tatsächlich auf Google Maps geschaut, die Straße gibt es wirklich. Und diese Straße, die heißt deswegen so, weil in dieser Straße irgendwann mal ein Mann gewohnt hat, der für seinen Glauben oder für seine Frömmigkeit bekannt war. Und so hat sich's eingebürgert, dass wenn die Londoner von dieser einen Straße gesprochen haben, dann haben sie gesprochen von The Godly Man's Street, von der Straße des frommen Mannes. Was sagen die Menschen über deine Straße? Oder über dein Haus, über deine Familie, über dich? Wofür bist du in deinem Umfeld bekannt? Machst du mit, wenn alle motzen und lästern oder versuchst du vielleicht was Gutes über die Person oder die Situation zu sagen? Packst du mit an, wenn andere Hilfe brauchen? Bleibst du freundlich, auch wenn dein Gesprächspartner ausfällig wird? Lässt du dir die Vorfahrt nehmen, ohne zu fluchen? Bringst du deinen Lehrern, Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten oder Nachbarn Achtung und Respekt entgegen? Wie gehst du mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner um? Kann man in deinem Leben etwas vom Wesen Jesu sehen? Wenn das so ist, dann bleibt nämlich den Menschen ihre Kritik im Hals stecken. Denjenigen, die uns eigentlich verlästern wollen. Dann heißt nicht mehr, dass die Christen irgendwie Miesepeter sind, die nur meckern. Sondern sagt plötzlich einer, also halt, ich kenne einen Christen und der ist echt ein feiner Kerl. Weil der lebt das, was er glaubt. Sicherlich hat er manchmal komische Ansichten, aber er steht dazu. Ich kenne jemanden, der also noch relativ junggläubig war, für ein paar Wochen so eine Art Ferienjob gehabt hat. Und damals jung und voller Eifer im Glauben, da hat er dann vorgehabt, allen in seinem Betrieb, mit denen er irgendwie zusammenarbeitet, von Jesus zu erzählen und ihnen aber auch vorzuleben, was es bedeutet, Christ zu sein. Und dann hat er irgendwann von dem Arbeitskollegen mal ein ganz tolles Kompliment bekommen, weil der dann, ich glaube, zu einem anderen Arbeitskollegen gesagt hat, also wenn der, dieser Ferienjobber, wenn der mal Pfarrer wird oder Pfarrer werden sollte, dann würde ich auch in die Kirche gehen, denn der lebt, was er sagt. Und genau das wünschen wir uns doch eigentlich alle, oder? Dass wir ein Christsein vorleben, das andere dazu bringt, auch an Jesus glauben zu wollen. Und genau darum geht es hier auch Petrus. In Vers 15 ist von dem Unverstand der törichten Menschen die Rede. Und bei diesem Unverstand, da geht es nicht einfach nur um intellektuellen Unverstand, sondern es geht eigentlich um den moralischen Unverstand. Viele Menschen sind von den Moralvorstellungen der Gesellschaft geprägt und nicht von der Moral und Ethik der Bibel. Und da ist dann kein Wunder, dass uns als Christen manche Dinge in dieser Gesellschaft irgendwie befremden. Wenn jemand keinen festen Halt in Gottes ewigem Wort hat, dann ist seine Ethik und Moral dem jeweiligen Zeitgeist irgendwie unterworfen und verändert sich auch mit dem jeweiligen Zeitgeist. Und gerade da können wir als Christen Salz und Licht sein in dieser Welt, indem wir an Gottes Wort und an der biblischen Ethik festhalten. Indem wir zum Beispiel Sexualität als ein heiliges Geschenk Gottes für Eheleute sehen und achten und nicht leichtfertig damit umgehen. Indem wir das menschliche Leben achten, und zwar von der Befruchtung bis zum natürlichen Tod. Indem wir zwar die Umwelt schützen, aber die Umwelt nicht zu unserem Götzen machen. Diese Zeit, in der wir leben, ist eine Riesenchance für uns Christen. Hier können wir Salz und Licht sein, und je dunkler es außenrum wird, desto heller leuchtet unser Licht. Natürlich gehört auch dazu, dass wir unsere Überzeugungen auch begründen können. Dass wir, wenn wir gefragt werden, warum machst du das so und so, nicht sagen, ja, das hat mein Pastor halt so gesagt, sondern dass wir das dann auch wirklich überzeugend begründen können und wirklich dazu stehen können. Und dann, glaube ich, spricht es die Menschen wirklich auch an und sie bekommen ein anderes Bild von Christen. Ab dem Vers 18 spricht Petrus dann auch die Sklaven an, und Sklaven in dem hier gemeinten Sinne, die gibt es bei uns in Deutschland ja nicht, aber es gibt Arbeitnehmer und für sie gilt das Gleiche wie für die Sklaven. Und die Haltung, die Petrus von ihnen fordert, die ist was ganz Besonderes. Wir sollen nicht nur den guten und netten Chefs untertan sein, sondern auch denen, die wunderlich sind oder verkehrt. Denen, die uns zu Unrecht beschuldigen oder die uns das Leben schwer machen. Wir sollen uns Unrecht tun lassen und es ertragen aus dem Bewusstsein heraus, dass wir vor Gott leben. Das macht die Leute dann wirklich aufmerksam. Und Jesus hat es genauso gemacht, und als Christen sind wir seine Nachfolger. Wir sind nach seinem Namen genannt, Christus und die Christen. Und natürlich können wir das nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht einfach so sein wie Jesus und einen Schalter umlegen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um so leben zu können. Und müssen bereit sein, ihn wirken zu lassen in unserem Leben. Wir haben als Christen ein großes Vorbild, das ist Jesus Christus. Und so heißt es auch der dritte und letzte Punkt. Christus, unser Vorbild. Ich lese nochmal die Verse 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und euch dadurch ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in seinem Munde gefunden worden. Er hat, wenn er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und als er litt, keine Drohung ausgestoßen, sondern ist dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selber mit seinem Leibe an das Holz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden freigemacht der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Denn ihr ginget einst wie Schafe in die Irre. Jetzt aber seid ihr zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen bekehrt worden. Jesus, unser alles überragendes Vorbild, er hat nie irgendwas Böses oder Falsches getan, noch nicht mal gesagt oder gedacht. Und seinen Fußstapfen sollen und dürfen wir nachfolgen. Und ich finde es ein sehr schönes Bild, wie wenn ein Vater durch einen tiefen Schnee geht und sein Kind ihm nachfolgt. Das Kind hat nur die Verantwortung, dem Vater zu folgen, und der Vater, der wählt den Weg. Jesus ist den Weg der äußersten Erniedrigung gegangen. Er hat sich schlagen, anspucken, hinrichten lassen, obwohl er ja jederzeit die Macht gehabt hätte, all das Schreckliche mit nur einem einzigen Wort zu beenden. Und er hat es nicht getan. Es war also keine Schwäche von ihm, sondern es war echte, gelebte Sanftmut. Er ist diesen schweren Weg gegangen aus Liebe zu dir und mir. Und Jesus hat deine und meine Schuld mit ans Kreuz genommen, damit wir heute Gemeinschaft mit Gott haben können. Erst durch seinen Tod wurde es für uns möglich, vor Gott gerecht gesprochen zu werden, oder von Gott gerecht gesprochen zu werden. Jesus hat diesen Teufelskreis der Gewalt und Gegengewalt durchbrochen, und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und deshalb sollen wir als seine Kinder das Gleiche tun. Wir sollen eben nicht das Böse mit dem Bösen vergelten, sondern das Böse mit dem Guten. Wir sollen zu Unrecht leiden, damit Menschen an uns Jesu Wesen sehen und ins Nachdenken kommen. Unser Leben soll ein Hinweis und Wegweiser hin zu Jesus sein. Und es sind absolut unerreichbare Ansprüche aus eigener Kraft. Wir brauchen Jesu Kraft in uns. Wir brauchen seinen Heiligen Geist. Wie sieht es in deinem Leben aus? Zeigt dein Leben auf Jesus hin. Weil du bist vielleicht die einzige Bibelübersetzung, die deine Nachbarn, Klassenkameraden, Kommilitonen, Arbeitskollegen jemals lesen werden. Was steht drin in deinem Leben? Für wen lebst du? Amen.